und Friede. Von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören heute auf ein Wort aus dem 2. Thessalonicher Brief. 2. Thessalonicher Kapitel 2, die Verse 13 bis 17. 2. Thessalonicher Kapitel 2, die Verse 13 bis 17, und sofern Sie eine Bibel dabei haben, bitte ich Sie, das aufzuschlagen. Der Apostel Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist: Wir aber sind es Gott schuldig, allezeit für euch zu danken, vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat, in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. So steht er nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Soweit das Wort Gottes, unter das wir uns heute Morgen stellen wollen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wir wollen heute Morgen Fortsetzung machen mit der Auslegung des 2. Thessalonicher Briefes, und wir kommen dann zu diesem Abschnitt, der eben gerade gelesen wurde. Ich war in diesem 2. Thessalonicher Brief, es ist ja ein relativ kurzer Brief, nur 3 Kapitel, geht es dem Apostel Paulus um 2 Kernaussagen. 2 Themen stehen im Mittelpunkt dieses Briefes. Und zum einen ist das von Kapitel 1, Vers 3 bis Kapitel 2, Vers 12 das Thema des Kommens Jesu Christi. Wie ist das? Die Gemeinde ist hier verführt worden und der Apostel Paulus muss hier einiges im Blick darauf klarstellen. Und der zweite Hauptpunkt, den lesen wir dann in Kapitel 3, Abvers 6. Hier geht es um die Frage, um eine praktische Frage. Wie verbringen wir Christen den Alltag? Und damit ganz konkret um die Frage, welche Einstellung habe ich zur Arbeit, zu dem, was tagtäglich sozusagen vor meinen Füßen oder vor meinen Händen liegt. Welche Einstellung habe ich dazu? Ist das ein Job? Ist es gut, sich davor zu drücken, weil man ja doch als Christ eher sich um andere Dinge zu kümmern hat? Möglicherweise hing diese Thematik auch zusammen mit einer gewissen Einstellung zur Wiederkunft Christi. Ich sage möglicherweise, es ist nicht sehr deutlich, dass man eben sagte, ach, der Herr kommt sowieso bald, lasst uns nicht mehr um das irdische Leben kümmern, ist auch viel zu anstrengend. Möglicherweise hing das auch zusammen mit einer heidnischen, mit einer griechischen Einstellung zur Arbeit, also dass die Leute immer noch nicht kapiert hatten, dass gemäß der Heiligen Schrift hier ein anderes Arbeitsethos herrscht. Darauf kommen wir noch. Und zwischen diesen beiden Hauptthemen, also Kapitel 1 und dann Kapitel 2 bis Vers 12 und dann Kapitel 3 ab Vers 6, finden wir nun 2 kürzere Abschnitte. Worum geht es da? Was ist das Thema? Was sind die Themen dieser beiden Abschnitte? Sind diese Verse so eine Art Übergang? Nun, schon das Wort Übergang könnte ja den Eindruck erwecken, diese Abschnitte sind nicht so wichtig, die können wir schnell übergehen. Aber das wäre auf jeden Fall falsch. Wenn wir uns einmal diese Verse anschauen, dann geht es inhaltlich, wenn wir sie gliedern wollen, um drei Dinge. Zunächst einmal um einen Dank, die Verse 13 und 14. Der Apostel dankt Gott für die Christen in Thessaloniki. Und darauf erfolgt eine Ermahnung zur Standhaftigkeit in Kapitel 2, Vers 15 und dann in den Versen 16 und 17 folgt ein Gebet oder eine Segnung für die Thessalonicher. Beginnen wir zunächst mit der Danksagung. Wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch Thessalonicher zu danken. Vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat, in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Wenn wir diesen Dank, das was der Apostel Paulus hier schreibt, einmal vergleichen mit Kapitel 1, Vers 3 aus demselben Brief, aus dem 2. Thessalonicher Brief, dann stellen wir fest, dass er mit haargenau der gleichen Formulierung beginnt. Wir aber sind Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken. Wir sind Gott schuldig zu danken. Die Ausdrucksweise ist nahezu identisch. Aber da ist ein Unterschied. Hier in unserem Vers, in Vers 13, nennt der Apostel die Thessalonicher geliebte Brüder. So spricht er sie an. Geliebte Brüder. Und dafür gibt es einen wichtigen, einen zentralen Grund. Nämlich angesichts dessen, was der Apostel Paulus gerade in Kapitel 2, 1 bis 12, also in den Versen vorher, den unmittelbaren Versen vorher, gesagt hatte über die Verführung durch den Menschen der Sünde, über den Einbruch der Gesetzlosigkeit, über das Nichtannehmen der Liebe zur Wahrheit, sie wollten sie nicht. Und dann auch darüber, dass Gott diesen Menschen als Gericht eine wirksame Kraft des Irrwahns sendet, sodass sie anfangen, der Lüge zu glauben. Angesichts dessen, dass er in Kapitel 1, Vers 9 geschrieben hatte, dass diejenigen, die die Christen verfolgen, Strafe erleiden werden und ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn hinweg, da stellt sich dann eben die Frage, ja und ihr Christen, was habt ihr eigentlich diesen anderen voraus? Worin unterscheidet ihr euch eigentlich von denen, die der Lüge zur Wahrheit glauben? Ist die Antwort genau in diesen beiden Worten gegeben. Ihr seid Geliebte Gottes. Ihr seid Geliebte des Herrn. Wir können auch sagen, und der Apostel sagt es gleich danach, sie sind von Gott Erwählte. Das ist gleich die nächste Aussage. Mit anderen Worten, wenn viele verführt werden, wenn viele in die Irre gehen, ja, das ist auch Eigenverantwortlichkeit. Dafür sind sie auch selbst zur Verantwortung gezogen. Und doch ist es auch, schauen wir noch einmal Vers 11 und Vers 12 an, ist es auch Gericht Gottes über sie. Und die Glaubenden, warum unterscheiden sie sich von diesen? Zutiefst und zuletzt gibt es nur einen Grund, weil sie von Gott gehalten werden, weil sie seine Geliebten sind. Warum werden wir nicht verführt? Warum lassen Christen sich nicht beeindrucken durch die Wunder der Lüge? Und wenn sie da hinein geraten, dann finden sie auch wieder heraus. Warum? Warum eigentlich? Warum fallen Sie nicht auf die Lüge herein? Warum fragen Sie, warum lieben Sie die Wahrheit? Warum? Der Apostel Paulus sagt, die Antwort daran liegt zutiefst nicht in uns, sondern sie liegt daran, dass Gott uns geliebt hat und liebt, dass seine Liebe uns erfasst hat. Wir lasen es vorhin auch im 5. Buch Mose, Kapitel 7. Warum hat Gott das Volk Israel erwählt? Und Gott gibt die Antwort, diesem 7. Kapitel, nicht deswegen, weil ihr zahlreicher seid, weil ihr von höherer Qualität seid als alle anderen Völker, hat der Herr euch sein Herz zugewandt, hat euch erwählt. Im Gegenteil, ihr seid die Geringsten, das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebt. Warum? Weil der Herr euch liebt. Das ist der Grund gewesen für seine Erwählung. Dass wir nicht zusammen mit dem Bösen gerichtet werden, das liegt zutiefst und zuletzt an der Liebe Gottes, dass wir Geliebte, Begnadigte sind, dass wir, o Wunder der Gnade, in den Augen dieses Gottes angenehm gemacht worden sind. Wenn der Apostel Paulus die Christen von Thessaloniki als vom Herrn geliebte Brüder nennt, dann bringt er damit eines zum Ausdruck. Der tiefste und letzte Grund dafür, dass wir nicht auch von der universalen Vernichtung dieser Welt mit erfasst sind, sondern daraus gerettet werden, das ist diese Liebe Gottes. Diese Liebe Gottes, die bestimmt hat, dass wir nicht zum Zorn gesetzt sind, sondern zur Erlangung der Seligkeit, zur Erlangung der Errettung, wie es der Apostel Paulus einmal im 1. Thessalonicher Brief schreibt. Und übrigens, damit ist auch der Zusammenhang zu den Versen vorher deutlich. Nicht wahr, warum teilt Gott uns eigentlich so genau mit, wie er die Gottlosen richtet? Dass die bestraft werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht annehmen, weil sie die ablehnen. Warum schreibt der Apostel Paulus eigentlich über den Menschen der Sünde? Was soll das? Und da geht es dem Apostel nicht darum, uns einige Lücken in unserem Denken füllen zu lassen. Vielleicht, dass wir mehr wissen als die anderen. Sicher, ein Grund ist, lasst euch nicht verführen. Aber es geht eben auch darum, und das macht er in diesem Abschnitt in den Versen 13 bis 17 hier deutlich, es geht auch darum, dass wir auf diese Weise gleichsam eine Folie erhalten, damit wir die Gnade erkennen, die Gott für uns geschaffen hat. Für die, die er liebt. Und zwar grundlos. Da ist nichts in uns. Es mag sein, dass vielleicht eines der Gründe ist, warum viele Christen so lethargisch geworden sind, so indifferent gegenüber Gott, weil wir nicht, oder soll ich es vorsichtiger sagen, so wenig im Geist erfassen, dass der einzige Grund, warum wir nicht zu denen gehören, von denen in den Versen 8 bis 12 die Rede ist, zutiefst der einzige Grund ist, dass Gott in seiner souveränen Liebe seine Gnade auf uns gelegt hat, uns begnadigt hat. Lassen Sie es mich noch einmal sagen, gerade angesichts der Gesetzlosigkeit, gerade angesichts einer Situation, in der auch die Verführung zunimmt, der einzige Grund, warum wir aus dieser Welt der Lüge und des Scheins errettet werden und da nicht hineingeraten in diesen Sog, ist, weil Gott uns liebt. Haben wir das erfasst, ihr von Gott geliebte Geschwister? Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon einmal die Predigt von Jonathan Edwards gelesen hat. Das war jemand, durch den Gott im 18. Jahrhundert Erweckung in Amerika schenkte. Die Predigt Sünder in der Hand eines zornigen Gottes. Sinners in the hand of an angry God. Sehen Sie, diese Predigt ist in der gesamten Schärfe, in der er hier predigt, nichts anderes als eine Beschreibung von dir und von mir, wenn nicht die Gnade Gottes uns gerettet hätte. Dann wären wir genauso unter dem Zorn Gottes. Lesen wir noch einmal Vers 11 und Vers 12. Und streichen wir nichts davon weg. Gott sendet ihnen, diesen Menschen, diesen Verlorenen, diesen Verworfenen, eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, auf dass sie gerichtet werden. Alle, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, das ist auch ihre Verantwortung, sondern Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit gefunden haben. Zugleich müssen wir sagen, dieses Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit von uns aus selbst würden wir das auch finden. Das Einzige, was uns hält, dass wir nicht in den Strudel dieser Verführung hineingeraten, dass uns nicht die Krakenarme der Lüge und des Scheins mit in den Abgrund ziehen, das ist diese Liebe Gottes. Das ist diese souveräne Liebe Gottes. Und deswegen schulden wir Gott Dank alle Zeit, auch wir heute. Ich war, als der Apostel Paulus die Gemeinde in Korinth wegen ihrer Arroganz und ihrer Fraktionenbildung innerhalb der Gemeinde kritisiert, nicht, wo die Gemeinde dann so eine Art Ranking aufbaut, nicht, wen hältst du für den besseren Prediger? Wer ist überlegener? Wer ist der, der besser reden kann? Übrigens ein Spielchen in der Gemeinde, an dem sich die Diener Gottes selbst nicht beteiligten. Und dann ging es, der eine Paulus, der nächste Petrus, der dritte Apollos, und dann gab es Superfromme, die wollten nur Jesus haben. Da stellt Paulus einmal eine Frage. Was hast du, das du nicht empfangen hast? Und wenn das so ist, wenn du alles empfangen hast, warum rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? 1. Korinther 4, Vers 7. Nicht nur an dem Umstand, dass du dich permanent doch rühmst, bringst du eben zum Ausdruck, dass du nicht glaubst, dass alles, was du empfangen hast, dass es Gnade ist. Warum leben denn du und ich Tag aus, Tag ein so, als ob wir das Produkt unserer eigenen Fähigkeiten, unseres eigenen Könnens, unserer eigenen Hände sind, als ob wir gut existenzialistisch uns selbst entworfen hätten? Warum leben wir denn so, eben als hätten wir es nicht empfangen? Dass es wirklich Gott ist, der am Anfang unseres Seins und unseres Heils steht, wird nicht nur dadurch deutlich, dass Paulus Gott für die Thessalonicher dankt, sondern auch dadurch, dass er es hier ausdrücklich sagt, Gott hat euch erwählt von Anfang an. Kapitel 2, Vers 13. Das ist genau dasselbe, was der Apostel schon einmal sagte im 1. Thessalonicher Brief, in Kapitel 1, Vers 4. Auch dort dankt der Apostel Paulus für diese Christen, die er erwähnt hat in seinen Gebeten, weil er sie auserwählt hat. Weil wir wissen von Gott eure Auserwählung, bitte achten wir genau, wie er sie auch hier anspricht in 1. Thessalonicher 1, Vers 4, euch Geliebte, von Gott geliebte Brüder. Das ist der Grund für die Erwählung des souveräne Liebe, nichts anderes. Gottes erwählende Liebe. Beachten wir, was weiter über die Erwählung gesagt wird. Es heißt hier, Gott hat uns von Anfang an erwählt. Was genau meint der Apostel hier mit von Anfang an? Von Anfang an, von welchem Anfang an? Nun, einige Ausleger sagen, ja, Gott hat uns von Anfang an erwählt, aber gemeint sei hier vom Anfang oder vom Beginn der Verkündigung des Evangeliums an. Und diese Ansicht ist dann in der Auffassung begründet, dass wir nicht deswegen glauben, weil wir erwählt sind, sondern wir sind erwählt, weil das Evangelium zu uns kam, weil wir dann glaubten, und aufgrund dieser Tatsache hat Gott uns dann erwählt. Erst steht, so sagen diese Leute, unser Glaube aufgrund der Verkündigung des Evangeliums, und dann hat Gott zu uns Ja gesagt. Und ich bin davon überzeugt, dass der Apostel Paulus genau hier das nicht meint. Nicht wahr, wenn der Apostel hier an ein Ereignis wie die Verkündigung des Evangeliums denken würde, dann hätte er es auch gesagt. Wenn er hier meinen würde, von Anfang des Evangeliums an seid ihr erwählt, dann hätte er das auch gesagt. Nein, nein. Hier ist wirklich der Beginn der Welt, der Beginn der Zeit selbst gemeint. Mit anderen Worten, Paulus hätte auch sagen können, er hat euch erwählt von Ewigkeit her. Entsprechend etwa andere Aussagen des Neuen Testamentes. Ich nenne mal einige. 1. Korinther Kapitel 2, Vers 8. Dort sagt der Apostel, wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene Weisheit, die Gott zuvor bestimmt hat, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Oder denken wir an das bekannte Wort aus Epheser Kapitel 1, Vers 4, wo es heißt, dass Gott uns in Christus erwählt hat. Wann? Vor Grundlegung der Welt. Oder nehmen wir die Aussage aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 9, wo es heißt, er Gott hat uns errettet und gerufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und nach seiner Gnade, die uns in Christus Jesus gegeben ist, vor ewigen Zeiten. Die Erwählung ist uns nicht erst gegeben aufgrund unseres Glaubens, sondern damit wir glauben. Und diese Erwählung von Ewigkeit her ist eine zentrale Aussage des Neuen Testamentes. Und diese Erwählung ist zur Seligkeit. Sie ist zur Errettung. Und auch dieses haben wir im Zusammenhang mit diesem ganzen Brief zu verstehen. Und da steht unsere Errettung eben im Kontrast zu dem, was über die Verlorenen, über die Verworfenen gesagt wird, etwa in 2. Thessalonicher 1. In den Versen 8 und 9. Dort heißt es, der Herr Jesus, er wird vom Himmel herkommen, mit den Engeln seiner Macht, in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung geben wird denen oder üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, und ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Und zu diesem Verderben steht die Errettung im Kontrast. Die Errettung, zu der Gott uns in seiner Liebe von Anfang an erwählt hat. Die steht im Kontrast zum ewigen Verderben der Verlorenen. Was meint diese Errettung? Wie wirkt sie sich denn nun aus? Was bedeutet sie praktisch? Und bitte achten wir auch hier darauf, wie sie sich praktisch auswirkt, diese Errettung, zu der wir erwählt worden sind. Er sagt, wir sind von Anfang an erwählt worden in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Was heißt das, in Heiligung des Geistes? Das meint so viel wie, Gott hat uns erwählt von Anfang an zur Errettung, und zwar in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Unsere Heiligung und der Glaube an die Wahrheit ist verbunden mit der Erwählung. Aber eben nicht in dem Sinn, dass die Errettung durch die Heiligung des Geistes kommt, also etwa in dem Sinn, dass wir um der Heiligung willen errettet sind. Nein, das sagt Paulus nicht. Wir sind nicht erwählt unter der Bedingung, dass wir auch dann geheiligt werden. Also in dem Sinne, dass die Heiligung die Voraussetzung für unsere Errettung oder gar unsere Erwählung ist. Sondern dem Apostel geht es hier darum, zum Ausdruck zu bringen, was nach der Errettung, was durch die Errettung geschieht. Während die anderen hineinsinken in das Verderben, ist die Funktion der Errettung, dass wir Geheiligte werden. Aufgrund der Erwählung manifestiert sich unsere Errettung in der Heiligung und im Glauben an die Wahrheit. Während die anderen die Liebe zur Wahrheit nicht annehmen, dürfen wir diese Liebe zur Wahrheit annehmen. Dürfen wir die Wahrheit glauben. Anders formuliert, Heiligung. Glaube an die Wahrheit ist das Ziel, ist der Zweck unserer Errettung und damit auch das Ziel und der Zweck unseres Erwähltseins. Übrigens, so ist auch die Aussage zu verstehen im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 7, wo der Apostel Paulus sagt, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Dazu hat euch Gott berufen. Was meint denn Heiligung? Heiligung meint, dass Gott in unserem Leben verwurzelt ist. Dass Gott in unserem Leben Wohnung findet, Raum findet. Dazu bist du erwählt, bist du errettet. Dann bist du erwählt, errettet zum Glauben an die Wahrheit. Dass du die Wahrheit erkennen darfst. Noch einmal, das steht auch durchaus im Gegensatz, im Kontrast zu dem, was über die gesagt ist, die die Liebe zur Wahrheit nicht annehmen. Aber werfen wir auch noch einmal einen Blick auf Kapitel 1 des 1. Thessalonicher Briefes. Er hat schon gesagt, hier spricht der Apostel Paulus auch über die Erwählung der Thessalonicher. Ich weiß eure Erwählung, Kapitel 1, Vers 4. Aber wie weiß er denn das? Woran hat er das festgestellt? Nun, er weiß das, Vers 5, weil das Evangelium nicht zu euch kam, allein nur im Wort, sondern es kam in der Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Vers 5. Und er weiß es weiter aus Vers 6. Ihr wurdet Nachahmer von Jesus Christus. Ihr Thessalonicher, ihr habt das Wort Gottes angenommen. Und zwar nicht nur irgendwie, sondern mit der Freude des Heiligen Geistes. Wisst ihr es noch? Was für eine Freude euch erfüllte, als ihr zum ersten Mal dieses Evangelium erfassen durftet, diese frohe, diese herrliche, diese gnädige Botschaft. Und dann Vers 8, sagt es der Apostel Paulus noch einmal. Ihr habt Bezug genommen zu diesem Glauben an das Evangelium. Ihr steht im Glauben an das Evangelium und wegen dieses Glaubens weiß ich, dass ihr erwählt seid. Wir sind erwählt von Anfang. Warum sind wir erwählt, so fragten wir. Die Antwort gibt der Apostel hier in diesem Abschnitt. Aufgrund und einzig und allein aufgrund der Liebe Gottes. Nicht weil euer mehr wären, nicht weil ihr vorzüglicher wärt, nicht weil da irgendetwas ist, woran Gott anknüpfen könnte, sondern wegen seiner Liebe. Und wozu seid ihr erwählt? Nun, zur Errettung, und das heißt konkret, zur Heiligung des Geistes und dass ihr glaubt an die Wahrheit. Gerade angesichts der Verführungen, von denen im vorherigen Abschnitt die Rede war. Gott hat uns erwählt vor Grundlegung der Welt mit dem Ziel und zu dem Zweck, dass wir in dieser Welt, so wie es in Epheser 1, Vers 4 heißt, heilig und tadellos sind vor ihm in Liebe. Oder so wie es in Römer Kapitel 8, Vers 29 sagt. Wir sind zuvor bestimmt um dem Bild seines Sohnes, Jesus Christus, gleichförmig zu sein. Dann nehmen wir noch eine Stelle, Epheser Kapitel 2, Vers 10. Wir Christen sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus für gute Werke, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ein heiliges Leben ist ein Leben im Gehorsam gegenüber Gott. Und umgekehrt ist dann auch ein heiliges Leben ein Hinweis darauf, dass wir erwählt sind, aber eben nicht die Bedingung. Aber halten wir das eben auch fest. Wir sind nicht erwählt, um dadurch befreit zu sein von einem heiligen Leben, sondern die Erwählung macht es möglich, um ein heiliges Leben zu führen. Wir sind nicht erwählt, um uns nun in einem Ruhekissen auszuruhen, sondern so dass wir nicht mehr zu kämpfen brauchen, sondern wir sind erwählt, dass wir bis zum Ende ausharren und kämpfen, um den Glauben zu bewahren. Petrus ermahnt einmal im zweiten Petrusbrief davor, dass wir unsere Erwählung und unsere Berufung festmachen sollen. Eben wodurch? Nun durch gute Werke. Noch einmal, Petrus meint hier nicht, dass wir aufgrund dieser Werke erwählt werden, sondern dass wir selbst anhand unserer Werke sicher gemacht werden, festgemacht werden, in der Gewissheit der Erwählung. Aber zutiefst und zuletzt geht es nicht darum, dass wir heilig werden. Auch das ist nicht das letzte Ziel, sondern dieses letzte Ziel unseres Daseins, unserer Existenz, das wird uns in Vers 14 gesagt. Es ist die Herrlichkeit des Herrn. Ich lese nochmal Vers 14. Wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Zu welchem Zweck? Zu welchem Ziel hat uns Gott eigentlich gerufen? Was ist das Ziel eigentlich des Evangeliums mit uns? Ist das Ziel, dass wir sozusagen begnadigte, amnestierte Sünder sind? Ja, auch. Aber es ist nicht das letzte Ziel. Der Apostel Paulus schreibt einmal im Römerbrief in Kapitel 3, Vers 23. Es ist kein Unterschied. Sie alle haben gesündigt, Juden und Griechen. Das ist kein Unterschied. Und dann sagt er, und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das ist das Ziel, worum es auch in der Rechtfertigung geht. Die Herrlichkeit Gottes zu erreichen. Das ist das Elend des Menschen. Denn dazu ist er geschaffen worden von Gott im Paradies. Eine Stelle. Kolosser Kapitel 3. Wir werden geoffenbart, sagt der Apostel Paulus hier, geoffenbart einmal in Herrlichkeit. Wir werden nicht nur, in Anführungsstrichen nur, einmal Christus sehen, sondern es geht auch darum, dass wir seine Herrlichkeit erlangen. Das ist das Ziel. Und das alles führt uns nicht hinein in irgendeine Träumerei, sondern das führt uns ganz konkret hinein in den Alltag unseres Daseins. Und das sagt uns der Apostel dann in dem nächsten Vers, Vers 15. Das ist die praktische Schlussfolgerung. Vers 15. So steht nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch einen Brief von uns. Haltet daran fest, stehet fest. Lasst euch nicht permanent von allen möglichen Meinungen, Ansichten oder von euren eigenen Stimmungen hin und her treiben. Stehet fest. Seid verwurzelt in dem, was ihr gelernt habt, aus dem Wort der Wahrheit. Lasst euch nicht verunsichern durch alle möglichen Ideen, Worte, Briefe oder sonstige Medien, sondern bleibet bei dem, was ihr gelernt habt. Schreibt der Apostel Paulus auch einmal an Timotheus im zweiten Timotheusbrief. Da sagt er in Kapitel 3, böse Menschen und Betrüger oder Gaukler werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Und dann, du Timotheus, aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Und nach diesem schließt der Apostel Paulus ab, ja, mit einem Gebet, oder sollen wir es nicht eher eine Segnung nennen? Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade, er tröste eure Herzen und er stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Haben wir recht gelesen? Sind wir über etwas gestolpert? Fällt es nicht auf, dass der Apostel Paulus hier zunächst nicht Gott den Vater an erster Stelle setzt, sondern den Sohn, Jesus Christus? Vers 16. Ist es nicht aufschlussreich, dass er hier zunächst über Christus spricht? Und auch das ist eine schöne Andeutung dafür, dass Jesus Christus wahrer Gott ist. Erinnern wir uns, Paulus kam nach Thessaloniki, dort in die Synagoge. Und was verkündete er? Was war der Verkündigungsinhalt? Über Gott wussten die Juden halbwegs Bescheid. Aber dass Jesus Christus auch der Kyrios ist, der Herr, das war neu. Und es ist uns ja schon in der Gemeindefreizeit aufgefallen, immer wieder im ersten Thessalonicher Brief, dass der Apostel darauf anspielt. Jesus Christus ist wahrer Gott. Und auch hier, durch solche Bemerkungen, achten wir darauf. Kleine Hinweise. Jesus Christus ist genauso Gott wie der Vater. Da ist kein Unterschied. Aber was hält uns in dieser Welt? Was sorgt dafür, dass wir Halt haben in dieser Welt? Dass wir nicht haltlos werden? Sind es die Erfolge in unserem Beruf? Ist es das Ansehen, das wir vielleicht in unserer Nachbarschaft haben? Ist es das Geld? Vielleicht Karriere machen oder Karriere gemacht haben? Nein. Dass wir nicht haltlos sind. Dass wir, wie es der Apostel Paulus sagt, hier getröstet sind. Und wie wunderbar ist das, wenn unser Herz Trost findet, Halt findet, das ist gemeint, dann haben wir das nur, ewigen Trost in Christus Jesus. Und diesen Halt, den brauchen wir in unserem Lebenszentrum, in unserem Herzen, wie es der Apostel hier sagt. Trost, dass wir fest werden im Herrn, und zwar in jedem guten Werk und Wort. Gerade angesichts dessen, was in Zeiten wachsender Gesetzlosigkeit, Ungerechtigkeit, Lüge, Verleumdungen, Verdrehungen, Gemeinheiten, was noch so alles passiert. Möge der Herr uns diesen Trost, diesen ewigen Trost, diesen Trost aus der Ewigkeit erhalten. Und wenn wir in der Gefahr stehen, dass wir ihn verlieren oder vielleicht verloren haben, dass wir uns doch im Geheimen nach etwas anderem ausstrecken, dass der Herr uns diesen Trost wieder schenkt, damit wir so in seinen Wegen und in seiner Wahrheit bleiben, um Christi willen. Amen.